Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. In Libyen scheinen Regimegegner nun auch Gebiete im Westen des Landes unter Kontrolle zu bekommen. Die Evakuierung von Gastarbeitern aus aller Welt geht weiter. Deutschlands Staatsrechnung verzeichnet 82 Milliarden Euro Defizit und verstößt gegen die Vorgaben der EU. Und bei den Schweizer Maschinen- und Metallbauern gehen erfreulich viele Aufträge und Bestellungen ein. Sorgen bereitet den Swissmem im Unternehmen der starke Franken. Wir berichten und werfen um 13 Uhr einen Blick in den praktischen Alltag eines typischen KMU dieser Branche. Das Tagesgespräch ist auf Betriebsbesichtigung bei der Oertli Werkzeuge AG in Höri bei Bülach mit ihren 200 Angestellten. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Uli Zindl.
Bewaffnete Aufständische haben offenbar auch die Stadt Zuara, 120 Kilometer westlich von Tripolis, erobert. Geflohene ägyptische Gastarbeiter sagten bei der Ankunft in Tunesien, in Zuara seien seit Tagen keine Soldaten und Polizisten zu sehen gewesen. Die Polizeiwachen seien niedergebrannt worden. Umkämpft scheint die Stadt Sawia, ebenfalls westlich der Hauptstadt Tripolis. Der nordafrikanische Zweig von Al-Qaida stellt sich hinter den Volksaufstand in Libyen. Er verurteilt Gaddafi. Unterdessen geht die Evakuierung von Ausländern aus Libyen weiter. Zwei griechische Fähren haben am Morgen gegen 5000 Chinesen und Bürger anderer Staaten aus dem Hafen von Benghazi nach Kreta evakuiert. Griechische Fähren sollen in den kommenden Tagen im Auftrag Chinas rund 15.000 Chinesen in Sicherheit bringen. Deutschland blockiert die Verteilung nordafrikanischer Flüchtlinge von Italien auf die gesamte EU. Der deutsche Innenminister de Maizière sagte an einem Treffen der EU-Innenminister in Brüssel, Italien sei noch längst nicht überfordert. Bisher seien auf Lampedusa 6.000 Flüchtlinge angekommen, von denen nur 50 einen Asylantrag gestellt hätten. Er erwarte keine große Flüchtlingswelle. Gefragt sei Aufbauhilfe in Nordafrika und nicht Flüchtlingshilfe. Der umstrittene WikiLeaks-Gründer Julian Assange darf an Schweden ausgeliefert werden. Das hat das zuständige Gericht in London entschieden. Schweden hatte ein Auslieferungsgesuch gestellt. Dort soll er sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor dem Richter verantworten. Assange wehrt sich gegen eine Auslieferung mit dem Argument, ihm drohe in Schweden ein unfairer Prozess. In Deutschland schließt die letztjährige Staatsrechnung mit einem Defizit von 82 Milliarden Euro. Das sind zwar rund 9 Milliarden mehr als 2009, aber der Fehlbetrag 2010 ist geringer als erwartet. Zurückgeführt wird das auf den überraschend starken Wirtschaftsaufschwung. Mit dem Defizit von 82 Milliarden verstößt Deutschland zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder gegen die Defizitvorgaben der Europäischen Union. Nach dem Stabilitätspakt für die Euroländer darf das Defizit eines Landes nicht höher sein als 3% der jährlichen Wirtschaftsleistung eines Staates. In Deutschland waren es letztes Jahr 3,3%. Von der Schweizer Industrie gibt es positive Signale. Im letzten Jahr haben die Unternehmen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie 16% mehr Bestellungen erhalten. Im vierten Quartal 2010 stieg der Bestellungseingang sogar um fast 30%. Wie der Industrieverband Swissmem mitteilt, lag der Umsatz der Branche 2010 dennoch knapp unter jenem von 2009. Sorgen machen sich die Unternehmen wegen des starken Frankens. Der Verband des Schweizer Bankpersonals kritisiert die Banken erneut für ihre Bonuspolitik. Die Bankangestellten seien oft willkürlichen und undurchsichtigen Lohnsystemen ausgesetzt, die zu unbeständigen Salärzahlungen führten. Dadurch, dass der Anteil der Boni zu Lasten der Fixlöhne steige, werde das Unternehmensrisiko auf die Angestellten überwälzt, schreibt der Personalverband. Dieser vertritt rund 10.000 Bankangestellte in der Schweiz. In der Schweiz sind letztes Jahr im Schnitt jeden Tag 220 Kinder zur Welt gekommen, alles in allem 80.000, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Das waren etwas mehr als 2009. Seit Jahren werden mehr Knaben als Mädchen geboren, die Zahlen 2010 41.000 Buben, 39.000 Mädchen. Die Zahl der Todesfälle betrug im letzten Jahr 62.500. Der Geburtenüberschuss stieg damit gegenüber dem Vorjahr deutlich. Der Bund hat im letzten Jahr 294 Millionen Franken Steuern aus Spirituosen eingenommen. Diese Zahl hat die Eidgenössische Alkoholverwaltung bekannt gegeben. Es handelt sich um die höchsten Einnahmen in den letzten 10 Jahren. Die Schweizer Bevölkerung konsumierte im letzten Jahr pro Kopf durchschnittlich 1,6 Liter reinen Alkohol.
12.35 Uhr. Im Osten von Libyen scheinen Gegner des Regimes die Lage zu kontrollieren. Über die Situation im Westteil des Landes ist wenig bekannt. Sicher ist, Libyens Nachbarländer und Europa stehen bald vor großen humanitären Problemen mit zahllosen Flüchtlingen, sagt die UNO-Flüchtlingsagentur. Und beunruhigend ist, Gaddafis Clan befehligt immer mehr Söldnertruppen, die für Geld alles tun. Weitere Schauplätze dieser Sendung. Abfalllandschaft. In Nairobi leben Tausende auf und von der größten Schutthalde der Millionenstadt. Baselbiet. Die kantonalen Wahlen im März sind spannender als auch schon. Baselland ist von Finanzsorgen geplagt. Und Örtli Werkzeuge AG. Das Tagesgespräch auf Betriebsbesichtigung in einem KMU der Metallbranche. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 6.524 Punkten minus 1,5%. Der Euro wird zu einem Franken 27,63 gehandelt, der Dollar zu 92 Rappen 67. Das Wetter, am Nachmittag ist es im Norden oft bewölkt und es fällt verbreitet Schnee. Unterhalb von 800 Metern regnet es stellenweise. Im Tessin und im Oberengadin bleibt es noch oft sonnig, im Norden wird es 4, im Süden bis 10 Grad warm. Am Freitag scheint im Süden, in den Alpen und in der Romandie die Sonne, sonst ist es oft bewölkt, vor allem im Osten schneit es noch etwas. Die Temperaturen steigen im Norden auf 5, im Süden auf 12 Grad. Am Samstag ist es erst noch sonnig, dann setzt von Nordwesten her Regen ein. Am Sonntag ist es meist bewölkt, es regnet verbreitet, die Schneefallgrenze liegt bei rund 800 Metern, bei Temperaturen von 4 bis 8 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr, es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Die Unruhen und Kämpfe in Libyen gehen weiter. Es ist nicht mehr mit Sicherheit zu sagen, wer wo wirklich die Kontrolle hat. Fast sicher kann man aber jetzt schon davon ausgehen, dass die Nachbarländer und bald auch Europa vor großen humanitären Problemen stehen. Jetzt schon zeichnen sich große Flüchtlingsströme ab. Auslandredaktor Martin Durrer.
Die Lage ist bereits völlig chaotisch, unübersichtlich. Wie viele Menschen bisher über die Grenze nach Tunesien geflohen seien, wisse niemand genau. Gestern mindestens 5.000, vielleicht auch mehr, sagt Melissa Fleming von der UNO-Flüchtlingsagentur UNHCR.
At least 5.000, although that number could be higher. There was a point yesterday when the government stopped counting.
Die tunesischen Behörden hätten aufgehört, die Flüchtlinge zu zählen, sagt Fleming. Es seien einfach zu viele geworden. Man wisse noch nicht einmal, welcher Nationalität diese Menschen seien. Es hat sicher Libyen dabei, aber bisher vor allem tunesische Arbeitskräfte, die sich nach Hause retten. Und natürlich Ägypter, die zu Hunderttausenden in Libyen arbeiten. Viele der Flüchtlinge kämen in sehr verängstigtem, panikartigem Zustand über die Grenze.
Quite terrified, many of them. They said, particularly in Tunisia, the Libyan, the Gaddafi Libyans are still controlling the border.
Sie berichteten, Gaddafis Leute kontrollierten immer noch die Grenze. Und in den Dörfern herrsche ein gesetzloser Zustand. Man sei jeder Art von Gewalt ausgeliefert.
They've said that they've been harassed and terrorized by young men armed with guns and knives. And so many of them.
Flüchtlinge erzählen, sie seien von jungen Männern bedroht und misshandelt worden. Diese seien mit Gewehren und Messern bewaffnet gewesen. Geflohen seien sie zu Fuß, weil motorisierte Transporte nicht mehr bezahlbar seien. Taxis kosteten bereits das Zehnfache des normalen Preises. Alle, sagt Melissa Fleming vom UNHCR, seien erst einfach erleichtert, in Sicherheit zu sein. Viel mehr habe ihre Organisation derzeit noch nicht zu bieten.
We're sending an emergency team, an international emergency team that is arriving today and tomorrow. We're also sending a plane load arriving on Saturday.
Sie geben den Flüchtlingen das Notwendigste zum Überleben, sagt Fleming. Ein Dach über dem Kopf, Decken, Zelte, etwas zu essen und zu trinken. Eine Nothilfe-Equipe des UNHCR, die besser ausgestattet sei, sei unterwegs. Aber lange sei dieser Zustand an der tunesisch-libyschen Grenze nicht haltbar, sagt sie. Und das ist eine unverhüllte Warnung an Europa, sich vorzubereiten.
Martin Durre. Offenbar um jeden Preis klammert sich Muammar al-Gaddafi an die Macht, die ihm geblieben ist. Nicht nur seine eigene Armee, seine Spezialbrigaden, seine Volksmiliz schickt er in die Schlacht. Es mehren sich die Zeichen, dass er auch zunehmend Söldner anheuert, Kämpfer, die für Geld alles tun. Wie viele bisher in Libyen gegen die Bevölkerung kämpfen, ist unklar, doch das Personalreservoir, aus dem Gaddafi in Afrika schöpfen kann, ist gross. Fredrik Steigerbeck.
Die libysche Armee zählt rund 40.000 Mann, aber sie sind schlecht ausgebildet und unzureichend bewaffnet. Gefährlicher sind Spezialbrigaden, die direkt Gaddafis Familienclan unterstehen. Außerdem wirft der libysche Diktator die paramilitärische Volksmiliz in die Schlacht gegen sein Volk. Doch damit begnüge er sich nicht, erklärte der abgesprungene libysche Botschafter in Delhi, Ali Al-Essawi, im indischen Fernsehen.
That was confirmed from the Libyans inside. They say they're from Africa. They say they are Africans and they speak French.
Er verfüge über bestätigte Informationen aus Libyen, dass Gaddafi ausländische Söldner vor allem aus Afrika hole. Libysche Bürger berichten, französisch sprechende Schwarze hätten auf sie geschossen. Schwarze im Dienste Gaddafis sind nicht zwingend Ausländer. Es gibt libysche Bürger, die ethnisch nicht Araber sind, sondern Schwarzafrikaner. Doch die Hinweise mehren sich, dass die Führung in Tripolis zunehmend ausländische Kämpfer einfliegen lässt. Etwa aus dem Tschad und dem Sudan, aus Kongo oder Mali. Für Sabelo Gumetse, Experte für das Söldnerwesen am südafrikanischen Strategieinstitut ISS, ist das plausibel.
Remember that mercenaries are actually independent. And they're actually driven by profit. Whoever pays.
Söldner hätten für Gaddafi den immensen Vorteil, dass sie in Libyen keinerlei Eigeninteressen hätten. Keine Freunde, keine Familie. Sie täten, wofür sie bezahlt würden.
This might not necessarily be the case with the army who are actually.
Bei regulären Soldaten sei das anders. Manche nehmen Rücksicht, wie etwa die nach Malta geflüchteten Piloten, die sich weigerten, auf ihre Landsleute zu zielen. Das Söldnerwesen, sagt Militärexperte Gumetse weiter, habe leider in Afrika Tradition.
In the case of Africa, I would say the pool for people to be recruited to engage in mercenary activities would be very high given
der Rekrutierungspool für Gaddafi sei enorm und umfasse Hunderttausende, darunter abgehärtete Kämpfer mit Erfahrung in Rebellenarmeen oder im Solde eines Potentaten.
Ex-military, you know, personnel with the type of expertise that is needed in
die meisten afrikanischen Söldner täten für Geld alles. Das unterscheide sie, so Gumetse, von den Söldnern, welche die USA im Irak oder Afghanistan einsetzten. Sie sind Angestellte großer privater Sicherheitsfirmen, die sich zum Teil sogar zu ethischen Prinzipien bekennen und einer gewissen Kontrolle unterliegen. Das Problem in Afrika.
Given the nature of conflicts in Africa, there are a lot of people who have been fighting in wars.
Werde ein Konflikt beigelegt, würden die beteiligten Armeen und Rebellentruppen nicht gezielt demobilisiert, die Kämpfer nicht ins zivile Leben reintegriert. Wer nichts anderes könne als kämpfen, habe keinerlei Zukunftsperspektive. Im Prinzip könne Gaddafi mit seinem Ölgeld solche verzweifelten Männer jederzeit in Massen anheuern. Die UNO tat bisher nichts, um das zu verhindern.
We're very pleased that there was a strong united message that came.
Er sei höchst zufrieden mit der klaren Verurteilung von Gaddafis Tun, behauptet Großbritanniens UNO-Botschafter Mark Lyle Grant. Dabei verweigere sich der UNO-Sicherheitsrat sogar der Minimalforderung, Flugverbote gegen das Einfliegen von Söldnern anzuordnen.
Die Auftragsbücher der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie füllen sich zwar wieder, die Umsätze liegen aber noch deutlich unter dem Niveau vor der Krise. Zudem untergräbt der starke Franken die einsetzende wirtschaftliche Erholung. Jetzt fordert die Branche Gegenmaßnahmen. Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger.
Es tönt zwar gut, es tönt nach Erholung. Mehr Aufträge, relativ stabiler Umsatz. Und dennoch, auf einer Skala von 1 bis 10 erhält das Jahr 2010 vom Swissman-Präsidenten Hans Hess noch keine Bestnote.
Ich würde sagen eine 4.
Natürlich sei es erfreulich, dass zum ersten Mal nach fast 2 Jahren der Umsatz im Ausland wieder angestiegen sei. Was zählt sei aber, was bleibt dem Unternehmen am Schluss, also unter dem Strich? Und dieser Gewinn aus dem Geschäft sei bei vielen geschrumpft, wegen dem starken Schweizer Franken.
Zu schaffen macht eben der Preisdruck und die Preisabschläge, die an die Kunden in Europa oder im restlichen Teil der Welt abgegeben werden müssen. Und diese führen zu diesen Verlusten.
Hans Hess spricht bewusst von Verlusten. In einer Umfrage an die Verbandsmitglieder gab jedes 4. Unternehmen an, im Kerngeschäft in die roten Zahlen gerutscht zu sein. Doch man hütet sich, dies öffentlich zu sagen. Die Unternehmer fürchten, dass die Banken dann die Bedingungen härter machen und zum Beispiel die Zinsen für einen Kredit erhöhen. Viele würden deshalb ihre Reserven anzapfen. Das aber sei gerade die Gefahr für die Zukunft, fürchtet der Swissmem-Präsident.
Viele Firmen werden wegen der Verluste oder der kleinen Margen nicht mehr genügend Kraft haben, in die Zukunft zu investieren. Und ein solch großes Problem kann man nur durch Innovation und Effizienzsteigerung lösen. Aber das braucht Geld und das braucht Investitionen.
Innovation sei der größte Hebel, um erfolgreich und konkurrenzfähig zu sein, gerade auch, wenn der starke Franken einen Strich durch die Rechnung mache. In der Schweiz gäbe es ein großes Potenzial an innovativen Ideen, oft liege es aber an den Hochschulen brach. Der Verband Swissmem ist deshalb froh, dass der Bund solche Projekte finanziell unterstützt. Allerdings, das werde immer wichtiger und es brauche noch mehr Geld, sagt Hans Hess. Denn der erfahrene Unternehmer und Industrielle weiß, der starke und vor allem auch stark schwankende Schweizer Franken wird die Industrie auch in den nächsten Jahren fordern. Es sei schon schwierig, die Industrie plane, denke und arbeite für ein Jahrhundert und der Währungsspekulant handle für eine Sekunde. Die Industrie müsse lernen, damit zu leben.
Die Schwankungen sind enorm hoch, sie sind sehr schnell, sie sind völlig unberechenbar und dagegen muss man sich absichern.
Bis jetzt würde sich gemäß der Umfrage nur jeder 2. Betrieb gegen die Schwankungen absichern. Das heißt, man legt mit den Banken eine Unter- und Obergrenze des Wechselkurses fest. Darin müsse man in der Branche noch Aufklärungsarbeit leisten, denn die Banken böten inzwischen auch kleineren Industriebetrieben die Möglichkeit, sich gegen Währungsrisiken abzusichern. Für den neuen Präsidenten Hans Hess, dem Nachfolger des jetzigen Bundesrates Johann Schneider-Ammann und für die Branche Swissmem dürfte auch 2011 ein Jahr mit vielen Herausforderungen werden.
Es wird noch schwieriger werden, für die Unternehmen konkurrenzfähig zu bleiben. Sie werden wahrscheinlich noch mehr Preiszugeständnisse machen müssen gegenüber ihren Kunden im Ausland. Und deshalb ist es so wichtig, dass sie jetzt in ihre Zukunft investieren können.
Sagt Swissmem-Präsident Hans Hess. Einen Blick in den praktischen Alltag eines KMU der Metallbranche tut um eins das Tagesgespräch. Betriebsbesichtigung in Höri bei Bülach. Die kenianische Hauptstadt Nairobi steht diese Woche im Zeichen der Umweltpolitik. Die Fachminister von über 100 Ländern, darunter auch Bundesrätin Doris Leuthard, debattieren darüber, wie man Menschen und Umwelt noch besser schützen könnte. Zum Beispiel vor gefährlichen Abfällen wie Quecksilber und anderen Schwermetallen. Wie viel es noch zu tun gibt, zeigt gerade die Stadt Nairobi selber. Eine Reportage von Patrick Wülser aus Nairobi.
Im Garten der Grundschule von Korogocho, einem Slum in Nairobi. Kleine Kinder in farbigen Schuluniformen tun, was Millionen andere Kinder auf der Welt auch tun. Sie spielen, kreischen und rennen einem Ball nach. Eine friedliche Szene, wenn da nicht dieser Geruch wäre. Faulig und penetrant. Er kommt vom Dandora-Dump, Nairobis Abfallhalde, welche unmittelbar an die Schule grenzt. 12 Hektaren groß, 40 Meter tief, die Kloake der Millionenstadt. Täglich würden hier 200 Tonnen Abfall abgeladen, erzählt der Priester von Korogocho, Vater Jones.
So everything from the houses, from the factories, from the hospitals, from the planes, everything there from Nairobi is dumped here.
Siedlungs- und Industriemüll, Chemikalien, Spitalabfälle, alles landet hier. Es hat in der Nacht heftig geregnet. Der Pfad, der hinter der Schule auf die Halde führt, ist matschig. Die Füße versinken, es seien schon Leute im Abfall ertrunken, erzählen die Anwohner. Menschen mit großen Säcken sind unterwegs. Sie suchen mit bloßen Händen im feuchten Müll nach Metall, Glas, Knochen und anderen verwertbaren Dingen. So auch der 22-jährige David.
You taking metals, plastics.
Er sammle hier Altmetall, Plastik und Schnüre. Diese Dinge verkauft er dann den Altstoffhändlern. Pro Kilo Plastik erhalte er 12 Schilling, für Metall ein bisschen mehr. Wenn es gut laufe, verdiene pro Tag umgerechnet 3 bis 5 Franken.
Metals is 20 Schillings and these cotton papers.
Er liebe seinen Job, sagt David ungefragt. Dank ihm könne er überleben. Wir gehen weiter. Mitten im Müll schläft ein Mann, eine junge Ente sitzt neben einer toten Ziege und aus dem Meer aus Müll kommt uns ein Massai entgegen, in rotes Tuch gehüllt, mit einem langen Stab und einem gelben Kanister in der Hand. Er verkaufe Medizin gegen das Augenbrennen, den Geruch und die Hautkrankheiten, die man hier bekomme. Mitten auf der Halde entladen Lastwagen, die in Reihen Nairobis, ein Backe verteilt sie, Menschen und Hunderte von Marabus stochen nebeneinander in der angekarrten Ware. Geierartige Vögel, die zur Familie der Störche gehören, weit über einen Meter groß, ihre rosaroten Köpfe mit den spärlichen, drahtigen Haaren sehen aus wie gerupfte Zahnbürsten. Aus dem Abfall steigt Rauch auf, hier und dort züngeln Flammen.
Sometimes the fire breaks down.
Regelmäßig würden hier Feuer ausbrechen, es komme aus dem Innern der Halde. Chemikalien würden sich spontan entzünden. Lange sehe man nur den Rauch und plötzlich breche das Feuer an der Oberfläche aus. Sagt der Straßenarbeiter James, der uns begleitet. Über 3000 Menschen sortieren auf dem Dandora-Dump Abfälle und sie würden krank dabei, sagt Vater Jones, der Priester von Korogocho.
For instance, the air around here is contaminated.
Die Luft und das Wasser seien hier vergiftet. Im Blut der Menschen finde man überdurchschnittlich hohe Werte an Quecksilber und Blei. Menschen in Korogocho seien kränker als andere. Sie würden unfruchtbar. Diese Schwermetalle schädigen ihre Lungen, aber auch ihr Nervensystem und damit ihre Intelligenz.
It affects also the intellectual system.
Seit 10 Jahren verspreche die Regierung immer wieder, die Halde zu schließen. Passiert sei bis heute nichts und die Menschen würden weiter langsam vergiftet. Dies nur gerade 10 Kilometer vom Gelände der UNO-Umweltbehörde entfernt, wo sich zurzeit 100 Umweltminister aus der ganzen Welt darüber unterhalten, wie man die Natur und die Menschen besser vor gefährlichen Abfällen schützen kann. So nah und doch so fern vom Dandora-Dump.
Patrick Wülser aus Nairobi. 12.52 Uhr, das sind Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Nach wochenlangem Tauziehen um die Auslieferung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange an Schweden hat das zuständige Gericht in London nun also entschieden. Der Mann soll an Schweden ausgeliefert werden. Dort droht ihm ein Prozess wegen sexueller Vergehen. Martin Aliot berichtet.
Richter Howard Riddle hat heute Mittag sämtliche Argumente der Verteidiger von Julian Assange zurückgewiesen. Er wird in den nächsten 10 Tagen nach Schweden ausgeliefert werden, falls er nicht in den nächsten 7 Tagen Berufung einlegt. Seine Vertreter haben indessen eine Appellation ans Obergericht bereits angekündigt. Der Rechtsstreit wird also noch monatelang weitergehen. Der englische Richter lehnte die Behauptung von Assanges Anwälten ab, Schweden wolle den Gründer der WikiLeaks-Webseite bloß befragen und nicht anklagen. Er gehe vielmehr von einer Anklage aus. Ferner stellte der Richter fest, zumindest eine der angeblichen sexuellen Straftaten an 2 schwedischen Frauen im letzten Sommer wären auch unter britischem Recht ein Delikt. Deshalb sei die Auslieferung auch unter diesem Gesichtspunkt gerechtfertigt. Das Urteil kommt nicht überraschend. Die Regeln des europäischen Haftbefehls erlauben britischen Gerichten nur wenig Ermessensspielraum. Aber der Australier Julian Assange wird den Rechtsweg bis zum bitteren Ende beschreiten, wobei er der Ansicht ist, die schwedische Anklage sei bloß ein Vorwand, um ihn für seine Enthüllungen auf WikiLeaks zu bestrafen.
Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot. Wahljahr in der Schweiz. Ein erstes Kräftemessen der Parteien findet Ende März in Basel-Biet statt. Basel-Land wählt eine neue Regierung und ein neues Kantonsparlament. Die Ausgangslage ist spannender als auch schon. Der Kanton steckt nämlich tief in den roten Zahlen. Und während es der Stadt Basel blendend geht, lebt das Basel-Biet zurzeit über seinen Verhältnissen und muss den Gürtel in Zukunft enger schnallen. Beat Giger.
Trotz trüben Finanzaussichten, den Baselbieter Finanzminister Adrian Balmer bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Er hält fest,
das Baselbiet steht grundsätzlich gut da.
Tatsache ist aber auch, die Baselbieter Staatsfinanzen laufen aus dem Ruder. Der Kanton schiebt einen enormen Investitionsberg vor sich. Um wieder Handlungsspielraum zu gewinnen, steht eine Rosskur an. Ansonsten drohen Steuererhöhungen. Ganz anders die Situation in Basel-Stadt. Dort senkte das Parlament dieses Jahr bereits zum zweiten Mal in kürzester Zeit die Steuern. Verkehrte Welt, denn jahrelang galt in der Region Basel das Bild der armen Kernstadt und des reichen Speckgürtels. Hier das Zentrum mit vielen sozialen Problemen, hoher Steuerbelastung und leerer Staatskasse, dort die wohlhabende Agglomeration, die mit tiefen Steuern gut verdienende Städte anlockt. Stellt sich die Frage, warum entwickeln sich die beiden Basler Halbkantone völlig entgegengesetzt? Für Adrian Balmer hat das Bild der armen Städte und des reichen Umlands so nie gestimmt.
Basel-Stadt und Genf, die Stadtstaaten, haben das zweit- und dritthöchste Ressourcenpotenzial der Schweiz. Es sind Städte mit sehr hohem Einkommen. Sicher hat die Agglomeration ebenfalls profitiert, aber das Gefälle ist erheblich.
Wenn Städte wie Basel jahrelang mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatten, dann vor allem deshalb, weil sie über ihre Verhältnisse gelebt hätten, bilanzierte freisinnige Säckelmeister. Lenkte einer geschickt von den hausgemachten Problemen ab. Balmer nimmt den Ball auf.
Das ist auch das Problem bei uns im Moment. Wir sind ein Kanton im Einflussbereich der Stadt und der Druck auf höhere öffentliche Leistungen ist relativ groß. Das führt dazu, dass wir auch zurzeit ein strukturelles Defizit haben. Das müssen wir wieder beseitigen.
Nicht alle im Baselbiet teilen Adrian Balmers Ansichten. Die Sozialdemokraten werfen ihm vor, eine Politik der leeren Kassen zu betreiben. Um im Steuerwettbewerb unter den Kantonen mitzuhalten, hat auch Basel-Land in den letzten Jahren mehrmals die Steuern gesenkt. Damit habe man den Bogen überspannt, heißt es von links. Für SP-Parlamentarierin Miriam Würth ist der Steuerfuß denn auch nicht der allein entscheidende Faktor im Standortwettbewerb.
Wenn man schaut, was ist der Standortfaktor für einen Wohnsitz, dann ist die Steuerbelastung Stelle 6, 7, 8. Wichtig ist die Wohnqualität, wichtig ist der öffentliche Verkehr, wichtig ist das Bildungsangebot, Kulturangebot und so weiter. Und da hat die Stadt einfach sehr viel erreicht in den letzten 5 Jahren.
Kurz, es sei wieder in Basel zu wohnen. Nicht zuletzt dank vielen attraktiven Wohnungen.
Damit zieht man Leute, junge Leute, gut ausgebildete, gut verdienende, sehr oft alleinstehende Leute wieder in die Stadt an. Die bringen ein relativ hohes Steuereinkommen auch mit.
Daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern. Der Kanton Basel-Land muss also andere Wege finden, sich wieder fit zu trimmen. Welche? Darüber hört man im zurzeit äußerst flauen Wahlkampf erstaunlich wenig. Die Regierung möchte in den nächsten Jahren über 120 Millionen Franken einsparen. Wo, will sie erst nach den Wahlen sagen. Trotz schiefer Finanzlage, nicht nur den Finanzdirektor, auch die Baselbieter Politik bringt also so schnell nichts aus der Ruhe.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.